Hallo liebe Fans von Red Wrestling Entertainment und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Podcast-Folge von Ruthless Aggression. Eure Hosts begrüßen euch wieder, ich der Ray und mein Buddy Kevin.
Ja, auch hallo wieder von meiner Seite, wie jede Woche. Freut uns natürlich, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Ja, die Zeitreise, sag ich mal, wird wieder aktiviert. Und wir begeben uns wieder in die früheren Jahre der 2000er, kann man so sagen, und bringen euch abermals diese Ruthless Aggression Ära, die ja von vielen gefeiert, von vielen auch leider unterschätzt ist, und bringen die euch mal wieder näher und schwelgen teilweise ein bisschen in Erinnerungen. Wie jedes Mal natürlich, ne, ihr wisst es mittlerweile, mal kümmern wir uns um Wrestler, mal um gewisse Storylines, Title Reigns, ja, Pay-Per-View-Reviews nicht zu vergessen natürlich. Oder auch, wie in diesem Falle, quasi, ja, ein bisschen grundlegendere Dinge, was da halt diese, ja, Zeitepoche, diese Ära im Großen und Ganzen so betrifft. Wir hatten es euch ja in der letzten Woche angekündigt, dass wir in dieser Woche eben mal eine Folge darüber bringen würden, die man vielleicht auch schon etwas früher hätte anbringen können. Aber jetzt holen wir das dann mal nach, sozusagen. Ja, wie ging es denn eigentlich mit der Ruthless Aggression Ära wirklich los? Wir haben es öfter mal schon in den Intros kurz erwähnt. Vince McMahon hat natürlich diese Ära eingeläutet, aber da spielten natürlich noch mehrere Faktoren eine große Rolle. Nicht nur sein Wille alleine, auch wenn der natürlich auch ausschlaggebend ist in allem, was so in der WWE passiert. Aber was so verschiedene Gründe, verschiedene Geschichten der Entstehung dieser Ruthless Aggression Ära gewesen sind, darauf ja nur unter anderem zu sprechen kommen. Und alles, was einem dazu quasi so einfällt. Und wir hoffen natürlich auch diese Woche habt ihr wieder sehr viel Spaß damit. Wie man natürlich offen für alle möglichen Resonanzen, ne, wie auch in den letzten Wochen, die letzten Folgen, die King Booker-Folge eigentlich generell auch wieder ziemlich gut angekommen, und das freut einen dann natürlich auch. Und Booker hat natürlich auch gerade, was so die Entstehung dieser Ruthless Aggression Ära angeht, er und viele weitere Stars einer gewissen anderen Promotion haben da ihren Anteil dran.
Genau, richtig. Wir freuen uns natürlich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt, auch zu dieser Folge, die, denke ich mal, für viele interessant sein wird. Ja, wie kam es zu dieser Entstehung? Ne? Also ich denke mal, viele werden das auch nicht mehr wirklich in Erinnerung haben. Ne? Vielleicht so die wirklich diese Die-Hard-Fans, die wirklich dann schon über mehrere Jahre, schon seit den 90er das Ganze verfolgen, werden das eventuell noch in Erinnerung haben. Aber viele Zuhörer, die vielleicht, sage ich mal, ja, das Produkt, die WWE erst seit ein paar Jahren verfolgen, oder sagen wir mal jetzt ab einer gewissen Zeit, die jetzt halt nicht zu diesem Momentum war, zu dieser Epoche, dass die natürlich dann wissen wollen, okay, wie ist das Ganze entstanden, also wie ist man von einem auf den anderen drauf gekommen, dass man jetzt auf einmal, ja, ein anderes Format setzt. Sprich, man hat ja vorher zwar zwei Shows gehabt, aber man hat da halt einen ganzen Kader gehabt und hat natürlich dann immer Folge für Folge für Folge immer, also sprich, was bei Raw passiert ist, hat man dann halt dann bei SmackDown ausgestrahlt oder beziehungsweise nochmal erzählt. Mhm. Was bei SmackDown passiert ist, hat man dann nochmal bei Raw dann nochmal thematisiert. Und das ging dann halt immer so weiter und das war dann halt eine gewisse Routine. Allerdings gehen wir noch mal ein Stückchen zurück, bevor wir ja so zu dieser Entstehung kommen von Ruthless Aggression, beziehungsweise zu der neuen Ära, wo man sich natürlich auch dazu entschieden hat, zwei richtige Kader zusammenzustellen für die jeweiligen Shows und dass es dann zu einem Bandenkrieg kommt. Die Rede ist da natürlich erstmal, wenn wir jetzt so über Competition reden, über sage ich mal, einen Krieg zweier Banden in Anführungsstrichen, dann denkt man natürlich als erstes natürlich über diesen Krieg in Anführungsstrichen damals, WWE gegen WCW, was natürlich dann die WWE auch für sich entschieden hat. Und WWE dachte, glaube ich, danach, oder viele natürlich auch, also die Fans dachten dasselbe, dass WWE natürlich jetzt total profitieren mit den ganzen, ja, Aufkaufen der Stars. Aber ja, das sollte dann irgendwie anders ausgehen.
Ja, dem war nicht so, wie es der geneigte Fan da sich vermutlich erhofft hatte damals. Ich war ja, oder wir, kann man sagen, waren zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht so aktiv dann so mit dabei. Ne? Man hat das noch nicht, nur im Nachhinein halt quasi mitbekommen. Mir war auch immer lange Zeit nicht so richtig bewusst, warum es denn eigentlich beispielsweise nicht dazu kam, dass dann so Leute wie ein Hulk Hogan, ein Ric Flair oder auch Goldberg und Scott Steiner, die man ja zwar dann später noch in der WWE zu Gesicht bekam, aber warum ist es dann nicht gleich zu dem Invasion, der Invasionsgeschichte sozusagen, passiert? Ja, man konnte in Erfahrung bringen, so über etwas einige Jahre später jetzt sozusagen, dass eben diese wirklich großen Stars der WCW alle ihre festgeschriebenen Verträge mit quasi der, ja, wie soll man das sagen, dem so der Broadcasting, kann man das sagen, mir fehlt gerade ganz kurz das deutsche Wort dann dafür, also quasi so die, ja, Firma, die es dann alles ausgestrahlt hat, ne, was jetzt hier die großen Stationen wie irgendwie ein RTL oder ProSieben oder sowas wären, wenn man sich das mal so vor Augen führt, dass WWE zum Beispiel bei RTL läuft und WCW bei ProSieben und die Wrestler hatten quasi bei den ProSieben in einer Abführung diese hochbezahlten Verträge, für die ist die WWE zu dem Zeitpunkt, man wusste natürlich jetzt auch nicht, oder weiß es bisher immer noch nicht, ne, wie es da jetzt so finanziell auf der Seite der WWE ausgesehen hat, die dann halt wohl gedacht haben, dass sich das für diese Summen, die da aufgerufen wurden, nicht lohnt. Halt eben Leute wie Hulk Hogan, Ric Flair und andere da ins TV zu bringen, sondern dann das wirklich erst später nachgeholt haben, als diese dann von diesen Verträgen so gelöst waren. Die Verträge waren ausgelaufen und dann konnte man die halt als Free Agents dann so verpflichten und halt neue Gehälter sozusagen damit dann auszuhandeln und so wurde das dann später möglich. Allerdings halt nicht zu diesen ersten WCW-Invasionen und dann halt Leute wie ein Sean Stasiak und mir fallen diese ganzen Namen schon gar nicht mehr ein, obwohl wir dazu vor kurzem erst wieder ein bisschen Recherchen natürlich betrieben haben, aber
Buff Bagwell,
natürlich auch ein Klassiker. Es gab natürlich auch einige Leute, die natürlich erstmal auch, wie eben gerade schon mal zu Beginn angesprochen, Booker T, die natürlich auch eine wirklich gute Reaktion da gezogen haben, als sie dann ihre ersten Auftritte dann mal hatten bei Raw beispielsweise. Wo es dann ja auch mal dazu kam, dass Booker T sogar Vince McMahon selbst angriff. Aber im Großen und Ganzen, muss man sagen, ist so diese Invasionsgeschichte so ein bisschen blass geblieben. Und langsam aber sicher stellten sich damit dann halt so die Weichen auch schon so ein bisschen halt auf die Zukunft. So, was wird die WWE jetzt tun? So, auf was für Ideen kommt man, um eben da wieder so ein bisschen Pep reinzubringen sozusagen, wie man es halt während dieser Monday Night War, während dieses Krieges in einer Abführung gegen die WCW gehabt hat, wo dann natürlich Eric Bischoff, wir uns ja immer wieder gerne daran erinnert, auch mal über 80 Wochen Vince McMahon und Raw in den Ratings schlagen konnte. Wird vermutlich auch nicht mehr wirklich passieren, dass sowas nochmal auftritt, auch wenn jetzt AEW natürlich auch gut abschneidet und da zum Beispiel gegen NXT immer mal wieder die Ratingsnase sozusagen davor hatte. Gut, das ist alles eine andere Geschichte, wie das heutzutage abläuft. NXT hat jetzt auch die Nacht gewechselt und die sind da jetzt nicht mehr direkt in Competition. Mhm. Aber so war das natürlich Eric Bischoff, der dann damals oft die Nase vorn hatte, was Ratings anging. Und das hatte natürlich wiederum WWE, nicht nur Vince, sondern auch das ganze Creative Team, die Writer, angestachelt, auch bessere Programme, bessere Storylines anzufertigen. Und jetzt, wo diese große Herausforderung sozusagen abgewendet wurde, besiegt wurde und WCW ja bekannt von den McMahons gekauft wurde, also in der Story dann ja von Shane McMahon. Mhm. Ja, da war es dann so ein bisschen, kann man fast sagen, halt, ja, ich will jetzt nicht unbedingt eine Flaute sagen, ne, aber wie du auch schon gesagt hast, man kam dann halt in diese Routine so rein, dass man halt von Raw zu SmackDown, von SmackDown zu Raw immer die Shows so verbinden musste und das so gebookt hat, dass halt die jeweiligen Storylines, die halt auf der jeweils nächsten Show dann immer weitererzählt wurden oder nochmal es ein Recap zumindest gab bei Raw, was ist jetzt so letzte Woche bei SmackDown passiert. Dann bei SmackDown kam es dann wieder, ach, hier montags bei Raw war übrigens das, deswegen haben wir jetzt hier dieses Match und so ging das alles ein bisschen ineinander über. Und was natürlich ein weiteres Problem dann da noch auf den Plan rief, weil man eben diesen einen großen Kader so für beide Shows hatte, blieben natürlich auch relativ viele Talente dann so etwas auf der Strecke, besonders dadurch, dass jetzt halt diese ganzen WCW-Typen dann auch noch so dazu addiert wurden, die dann halt auch erstmal ja so ein bisschen Spotlight sozusagen bekommen sollten, weil natürlich von den, ja, wie man so sagt, die Casual-Fans, ne, die halt so mal hier und da eine Folge gucken, jetzt nicht unbedingt immer wöchentlich dabei sind, sondern die man halt aber auch genauso begeistern will, das natürlich auch zahlende Kundschaft ist für WWE, die konnten natürlich mit diesen ganzen WCW-Typen so nichts anfangen, weil die vielleicht noch nie in ihrem Leben da WCW geguckt haben und selbst wenn, dann sind halt nur Leute wie Hogan, Goldberg und Co. Begriffe gewesen, nur halt NWO an sich. Und die konnten dann halt nichts mit einem Buff Bagwell oder Sean Stasiak und solchen Konsorten richtig anfangen. Deswegen man dann erstmal Segmente brauchte, um die halt vorzustellen, hier mal ein Match zu haben, dies und das. Und das dann wiederum zum Leidwesen anderer WWE-Superstars, die dann eben nicht mehr so das ja die Zeit in den Shows bekommen haben.
Die Inversion war natürlich ein Desaster, keine Frage. Ne? Also, wie du eben gerade schon erwähnt hast, wäre da nicht alles so ja, aus der WCW kam, und da, um da die ja, WWE wirklich in, ja, in Furcht zu begeben. Da war einfach die Star-Power zu niedrig und ich denke mal, man hätte vielleicht diese Invasion ein Stück weit später machen können. Ja, angekommen langsam im Jahre 2002, nachdem man das ganze Jahr schon hinter sich gelassen hat und laut Story man Ric Flair eingebaut hatte, dass er auch einen prozentualen Anteil an der WWE hätte, den er sich damals, nachdem die Invasion da halt ja zugrunde ging, die Anteile von Stephanie und von Shane übernommen hatte, sodass er halt der ja, Teilhaber der Company sei und er und Vince ja kooperieren müssten. Und ja, das, die beiden hatten unter anderem halt ja eine Storyline-Fehde halt so beim Royal Rumble Match gegeneinander, dann die Rivalität mit den Undertaker und ja, nach WrestleMania 18 begab sich WWE langsam in so ein Loch, damals noch WWF. Das sollte sich aber auch dann kurzzeitig dann ändern. Also gleich dann im Mai hat man dann auch dann diesen Rechtsstreit da gegen dieses WWF da, diese
Naturorganisation.
Ja, genau, sagen, richtig, ja. Genau. Haben die ja da das ja verloren gehabt, sodass die sich ja nachher halt den WWE umbenennen mussten. Und da stand natürlich dann, wie schon eben erwähnt, WWE in einem Loch und hat sich ja natürlich hinterfragt, okay, wir haben jetzt nicht mehr wirklich eine Competition, ne? Also nicht wirklich so, ja, wie sagt man, Competition denn ins Deutsche, also,
ja, also
Herausforderung jetzt nicht, ne?
Oder? Ja, also man hatte halt, klar, man hatte keine Herausforderungen mehr, ja. Man hatte jetzt nicht so, ja, keinen Gegner sozusagen.
Kein Gegner, ja.
Kein
Mitstreiter, ne?
Ja, kein Mitstreiter.
Ja.
Also halt, man hatte halt also nichts, was einen da jetzt so sonderlich nochmal inspiriert hätte, da besondere Dinge, sag ich mal, nachzudenken. Man ist halt so in der Routine langsam so ein bisschen stecken geblieben, kann man auch sagen. Und dazu kam natürlich auch, dass dann so einer wie The Rock dann langsam, aber sicher halt ganz auf dem Weg so nach Hollywood gewesen ist zu dieser Zeit.
Ja.
Da gab es ja den Scorpion King, den Film, der ja große Erfolge da gefeiert hat. Stone Cold natürlich auch jemand, der dann erstmal ja von der Bildfläche verschwunden ist. Und ja, das sind natürlich zwei Zugpferde, sage ich mal. Ich meinerseits immer größerer Fan von The Rock gewesen als von Stone Cold. Also das hätte mir damals wahrscheinlich mehr ausgemacht, als da die Texas Rattlesnake zu verlieren. Ja. Aber das wird natürlich auch für den einen oder anderen tragisch gewesen sein, sozusagen. Dass dann da ja zwei so große Publikumslieblinge halt quasi so gut wie auf einmal ja, verloren hat, zumindest für eine Zeit. Und dann war natürlich auch sich die Frage gestellt hat, wer ist denn da überhaupt in der Lage, falls es da überhaupt jemanden gibt, von dem ganzen großen Kader, in diese Fußstapfen sozusagen zu treten. Das sind natürlich so zwei wirklich große Paar Schuhe sind, die dann da wieder gefüllt werden wollen.
Richtig. Und genau mit dieser Ansetzung rief auch Vince McMahon dann am 24. Juni bei einer Raw den ganzen Kader heraus, die sich dann ja um die Seile, um den Ring da versammelt haben und natürlich dann erstmal halt eine Rede gehalten und ja, eben mit diesen Worten, die du schon gerade genannt hast, ja, zu sagen, hier, das ist ein offenes Angebot, wer möchte jetzt mein nächster Topmann werden? Und das, ja, macht er mit den Worten Ruthless Aggression klar und meinte dann, ich will wirklich jetzt von euch sehen, wer wirklich diese rücksichtslose Aggression hat und um zu zeigen, ich bin hungrig, ich bin zielstrebig, ich bin ehrgeizig, Titel zu gewinnen, einfach mal die WWE einfach wieder auf ein anderes Level zu führen. Oft war vor dieser Idee, nachdem man sich halt gedacht hat, okay, was macht man halt jetzt, war immer oft dieser Schritt, man muss 2-3 Schritte zurückgehen, um halt dann 5-6 dann vorangehen zu können. Mhm. Und ja, dann dachte man sich dann halt, okay, gut, wenn wir jetzt langsam so der unangefochtene Führer sind, was halt das Sports Entertainment angeht, dann müssen wir uns einen eigenen Wettbewerbskampf erschaffen. Und das war dann halt dann mit der Trennung der jeweiligen ja, Brands, dass man sich dann halt dazu entschieden hat, okay, wir setzen eine gewisse Anzahl von Wrestler bei ja, SmackDown und die andere wiederum bei Raw und schauen dann halt dann einfach, okay, jetzt machen wir einfach einen Einschaltquotenkrieg, TV-Quotenkrieg, um das Ganze halt dann wiederzubeleben. Ne? Und ich denke mal, das war auch eine sehr gute Idee, sich dann halt zu sagen, ich weiß nicht, also ich denke mal, WWE hätte schon damals wirklich sehr viel an Zuschauer verloren, wenn die wirklich dann noch bei diesem Format geblieben wären, das sie halt vorher hatten. Ne?
Da stimme ich dir zu.
Und da muss man natürlich dann auch, das ist interessant, da muss man natürlich als Company auch in die Zukunft schauen und zu sagen, okay, könnte das vielleicht sein, dass wir schon ab nächsten Jahr oder die Jahre darauf langsam irgendwie nicht mehr relevant werden, langsam irgendwie der Sport, unser Sport, das Wrestling selber nicht mehr wirklich so watchable ist, ne? Also dass man sich das angucken kann. Und ja, da war natürlich dann auch dann die Sache, ich weiß jetzt nicht, also ich denke mal so der Grundgedanke ist ja dann, oh nice, so damals hatte man, wo man wirklich nicht diese getrennten Kader hatte, hatte man wirklich so seine Topstars, ne, jeweils. Aber jetzt denkt man sich, okay, gut, jetzt ist das hier halt eine Möglichkeit für andere, die damals oder vorher nicht ins Licht treten konnten oder sich nicht zeigen konnten, jetzt eine Möglichkeit. Man muss aber dazu sagen, in der damaligen Zeit war das Talent so hoch, also wirklich die Anzahl an Talenten so gut und so stark, dass dieser Gedanke eigentlich auch schon wieder fallen gelassen worden ist und eigentlich das nur für mehr Druck sorgte.
Ja.
So unter den Kadern. Also,
man muss ja auch beachten, also wie du schon gerade gesagt hast, dieses Angebot an Talenten, was es da wirklich gab, also womit da auch so die, wie man sagt, so Lower Card oder auch die Mid Card so gefüllt waren und das werden heutzutage dann bestimmt teilweise Stars, die es dann auch in die Main Event Szene machen würden oder schaffen würden,
ja.
Halt wenn man eben die nötigen ja, Möglichkeiten dafür denen dann auch bietet. Und das war halt auch immer dann noch so ein bisschen dieses kleine Problem sozusagen, weil man halt immer sich gedacht hat, so okay, Wer wird denn dann jetzt so der nächste Top Guy? Und es gab halt so keine klare Antwort so darauf, immer noch auf diese Frage. Wer jetzt da so diese wirklich ganz klare Ruthless Aggression so zeigt. Es gab natürlich sehr viel, was aus dem Nachwuchs, sag ich mal, nachgekommen ist. Und ja, im Großen und Ganzen setzte da dann natürlich auch die Ruthless Aggression Ära an sich dann ja erneut an. Ich denke mal, die meisten werden wissen, worauf das dann schon hinausführt. Ne? Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Mir ist eben gerade auch noch eingefallen zu dem, was du noch gesagt hast. Was halt eben so die Relevanz von Wrestling und auch so allgemein die Position im Sports Entertainment angeht. Da hat auch Paul Heyman da mal so ein gutes Zitat rausgehauen. Es ist immer schön und gut, wenn man für heute was auf dem Plan hat. Ne? So hier, so booken wir heute diese Show. Und das kann super werden. Für am besten so, oder besser wäre es, wenn man dann auch noch für morgen was hat, also morgen natürlich im übertragenen Sinn, also quasi die nächste Woche hat man auch schon im Kopf, aber dafür, dass halt im Sports Entertainment, so gerade auch im Wrestling-Business, alles wirklich richtig gut funktioniert, da hast du am besten alles für bis in 18 Monaten schon durchgeplant und nicht erst, dass du so Woche für Woche gehen musst, dann man weiß nie, Pläne werfen sich zwar immer wieder über den Haufen, und auch gerade, man kann nicht immer hundertprozentig alles so weit in die Zukunft planen, aber halt so eine generelle Idee sollte halt schon so da sein. Und dafür, oder daraus kann man halt auch so den Erfolg dann so tragen. Und das, denke ich mir, haben wir dann auch relativ, wie man sagt, in the long run, so im Großen und Ganzen, dann wirklich gut auch angewendet. Wenn man halt insbesondere darauf wieder zurückkommt, wo man dann das Debüt bei SmackDown von John Cena gesehen hat, der eben auch mit der Ruthless Aggression, mit der wirklich rücksichtslosen Aggression ankam. Das ist natürlich seine Antwort auf die Frage von Kurt Angle damals, so was denn wohl die Qualität wäre, so was ist so sein, ja, was bringt er so mit, weswegen er sich so denkt, er könne hier einfach zu SmackDown kommen und einen der Besten der Welt, Kurt Angle, einfach mal so herausfordern. Und ja, dann natürlich gleich erstmal eine Ansage gemacht, ne, mit ja, Ruthless Aggression, und ihn natürlich eine verpasst. Und ja, da war damit quasi so eine Aktion, eine so eine Promo, man gleich so einen neuen Star halt quasi ja, auf die Mappe, sag ich mal, so tun kann. Ne? Dass er gleich so die Crowds und die Zuschauer zu Hause gleich schon dabei und so, ey, was ist das denn jetzt für ein Typ? So, ne? So, ja. Da ist ja gleich mal so das Interesse so geweckt. Und auf jeden Fall interessanter gleich mal gemacht, als da irgendwelche, ja, im Großen und Ganzen, und jetzt kein Disrespect, ne, so No-Names, die dann damals von WCW mit rüber kamen, ne, für die sich eigentlich so keiner so richtig interessiert hat, ja, als das Ende von WCW kam. Und so ging das natürlich relativ schnell gleich in eine andere Richtung, wenn halt eben John Cena und auch ein Brock Lesnar natürlich hat, der natürlich gleich beeindruckende Aktionen da auch gezeigt hat in seinen ersten Auftritten, die F5s, an die man sich da nicht alle zurückerinnern kann, an so Leuten wie Rikishi oder Big Show, also das ist schon echt richtig krass gewesen, wie er dann das auch gleich, ja, ganz stark dann dargestellt hat, gegen auch so welche, die halt schon so Jahre getrieben haben und halt dann so diese Erfolge auch der WWE so miterlebt haben. Und ja, so baut man halt dann auch einfach was für die Zukunft auf, was dann auch so nachhaltig Bestand hat.
Erstaunlicherweise fragt man sich da, warum man das heute nicht mehr so hinkriegt, wie es damals der Fall war. Eben. Ja, und da, wie du schon gesagt hast, das mal ein anderes Thema. Ja, ironischerweise, was heißt ironischerweise, aber man kann halt sagen, also wo Vince McMahon halt diese Frage gesetzt hat und John Cena dann derjenige war, der das ja dann weiter fortgeführt hat, ne, mit diesem Ruthless Aggression, dass er dann eigentlich der Star der Ruthless Aggression Era wurde. Und eigentlich kann man jetzt so sagen, okay, das war vielleicht geplant. Aber Cena stand damals in seiner Anfangszeit bis zu seinem Rapper-Gimmick so auf Fragezeichen. Mhm. Also irgendwie hatte man schon, Cena ging da schon so Richtung, ja, Richtung eventuelle Entlassung. Also eventuelle, wir haben nichts für dich oder keine Ahnung, ne? Mhm. Und ja,
geht ja auch schnell in dem Business.
Ja, leider Gottes. Ne? Also da trifft es echt viele ganz schlimm. Ich möchte da mal auf ja, diese Kaderzusammensetzung kommen. Ric Flair war für Raw zuständig da, als es damals die erste Draft gab, und Vince für SmackDown. Mhm. Und was denkst du dir so dabei, so wenn dir mal einfach mal so diese Kader mal so dir durch den Kopf gehst, wer da wo aufgeteilt war? Fandest du es jetzt irgendwie gut von der Verteilung, oder fandest du das irgendwie, dass der ein oder andere einfach falsch aufgehoben war in der jeweiligen Show?
Ja, also im Großen und Ganzen muss man sagen, man hat natürlich auch immer so ein bisschen gemerkt, er würde das vielleicht gerade heutzutage jetzt immer nicht so hundertprozentig zugeben wollen, aber Raw ist natürlich so mal so das Baby, sag ich mal, von Vince McMahon, ne? Mhm. Die Gewinner so von dem Monday Night War und so, damit all dem, was damit verbunden ist, kann man sich da natürlich auch schon vorstellen, oder ist ja ein ungeschriebenes Geheimnis sozusagen, ein offenes Geheimnis besser gesagt, dass ja Vince McMahon wirklich Raw auch so ein bisschen den Vortritt dann immer so gibt, dass ja für ihn also diese A-Show und SmackDown so ein bisschen die B-Show so ist. Ich weiß nicht, ob man so hundertprozentig das in den Kaderplanung an sich gemerkt hat, aber es war auch eigentlich immer so diese Einstellung von Vince gewesen. Eine Sache, so die man dann gerade noch da so zu einfällt, ist natürlich auch, also was sich bis heute eigentlich überträgt, ne, was ich dann teilweise immer nicht so richtig verstanden habe, dass dann immer so dieses Trennen von großen bekannten Tag-Teams ist, ne, ja beispielsweise die Dudley Boys, die dann da damals aufgeteilt wurden.
Richtig.
Und das hat dann im Endeffekt, glaube ich, Bubba Ray so ein bisschen mehr geholfen. Er hat ja so mehr oder weniger so ein bisschen wenigstens etablieren können, auch so gerade in der Hardcore-Division. Und man hat ja auch später bei TNA für ihn persönlich gesehen, dass er halt auch als Singles-Wrestler gut klargekommen ist. Ne? Damals da als Bully Ray war es, glaube ich, wie er sich da genannt hat.
Genau.
Und allgemein halt, ja, darf man dann an Devon als Singles-Wrestler das Interesse, denke ich mal, ein bisschen weniger da. Natürlich jetzt auch nichts gegen ihn so persönlich, ne? Es sind halt so manche, die funktionieren halt einfach viel besser in so einem Tag-Team, so als Tag-Team-Wrestler, und ja, damit kennt man die, und das dann so total entfremdet wirkt das dann, wenn es dann auf einmal nicht so ist. Auch dann beispielsweise, wenn man sich auf andere Wrestler jetzt nochmal eingeht, ne? Eddie Guerrero nicht bei SmackDown zu sehen, so, das hat, wir haben es ja auch schon mal in vergangenen Folgen so angesprochen, ne? Oder auch mit einem Undertaker, der halt nicht bei SmackDown ist, so, das sind teilweise so Sachen, so, die kann man sich mal ein bisschen weniger gut vorstellen, jetzt so rückblickend betrachtend auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es damals aufgenommen hätte, ne, da hat man ja vielleicht das noch nicht so, einzelne Superstars noch nicht so hundertprozentig mit einer Brand so verbunden, ja. Wir haben es jetzt halt durch die Jahre, in denen wir so aktiv angefangen haben, das zu gucken, das tut.
Ja.
Ja, insgesamt, man kann schon, denke ich, sagen, dass es dann auch ein bisschen besser ausbalanciert hätte werden können, auf jeden Fall. Und was dann ja halt auch zu die, das auf den Plan rief, dass es dann ja dazu kam, dass immer wieder so welche, ja, gestohlen worden in Abführung, ne? Das ist dann halt so ein bisschen im Backstage so, also inoffiziell ist gar nicht nach Storyline, sondern halt zwischen Paul Heyman, der so der Headwriter da für SmackDown gewesen ist, und Brian Gewurz, glaube ich, spricht man es aus.
Gewurz,
ja. Nehmen wir ihn einfach Brian.
Ja, genau.
Der halt der Headwriter bei Raw gewesen ist, also, ne, sozusagen der Chef im Creative Team, weil denen jetzt das Wort Headwriter jetzt nicht unbedingt was sagt.
Ja.
Die sich dann halt auch darüber ausgetauscht haben, ob es nicht dann irgendwelche Trades, also halt wirklich Tauschgeschäfte so zwischen Superstars gemacht werden könnten. Was dann ja halt teilweise dann auch passiert ist, wo man dann auch ja, gemerkt hat, das habe ich dir, glaube ich, auch dann schon mal gesagt, ne, dass Paul Heyman und sein Sinn, sag ich mal, sechster Sinn, kann man es quasi schon sagen, so was so die Zukunft und seine Planung so angeht, wie es halt eben in dem Zitat auch gesagt hat. Ne, er blickt halt einfach schon, ja, sag ich mal, 18 Monate, wie er es gesagt hat, voraus.
Ja.
Und kann da halt dann schon so Sachen kommen sehen, die halt andere vielleicht noch gar nicht auf dem Plan gehabt haben, was zum Beispiel einen Eddie Guerrero auf einen Antritt angeht.
Mhm.
Deutsch manchmal schwer. Und ja, für den er dann ja so ein Tauschgeschäft vorgeschlagen hatte, wo es dann darum ging, dass die All-Americans und Chris Jericho damals zu Raw gewechselt sind und dafür Eddie Guerrero dann zu seiner neuen Heimat SmackDown. Wir wissen ja alle, was da dann über die Jahre passiert ist. Sehr Positives auf jeden Fall. Und ja, Paul Heyman scheint das auf jeden Fall auf dem Zettel gehabt zu haben, was solche Dinge angeht. Wir auch mit Lesnar an sich natürlich, ne? Das ist ja alles mehr oder weniger Paul Heyman-Geist, wie es so schön von CM Punk einige Jahre später gesagt wurde.
Ja, genau. Und da darf natürlich auch einen Benoit nicht vergessen, der auch in diesem Tauschgeschäft eine Rolle gespielt hat. Ja, also Heyman kannte ihn damals noch aus der ECW-Zeit, also beide kannte er noch gut aus der ECW-Zeit und wusste halt dann, okay, so das ist jetzt so meine Anzahl an Wrestler, mein Team, das ich so brauche, um Raw zu meiner Bitch zu machen, was ja eigentlich immer andersrum war, dass immer dann halt SmackDown die Bitch in Anführungsstrichen von Raw war. Ja, in der Anfangszeit fand ich das ja noch ganz, ganz in Ordnung, dass man noch hier und da noch mal ein paar Tauschgeschäfte gemacht hat, weil das ja alles langsam im Kommen war, ne? Man musste ungefähr, okay, das die Kader sind halt dann strikt aufgeteilt, ne? Mhm. Aber hier und da hat sich ja noch was verändert gehabt. Aber ja, was einem dann wiederum nicht gefallen hatte, war dann halt über die laufenden Monate, dass es da dennoch immer noch zu Trades kam, also zu Wechsel, weil ja, bis dahin war ja schon alles abgeschlossen und ich finde es dann irgendwie ein bisschen unglaubwürdig, wenn du dann dennoch Wrestler irgendwie zu einer anderen Brand schickst und sagst, okay, gut, wir sind gerade ein bisschen hier unkreativ für dich, ja, so, vielleicht wärst du in einer anderen besser aufgehoben. Mhm. Ein Beispiel war Big Show, der erst bei Raw war und dann erst so gegen Oktober, so November zu SmackDown ging. Und gut, da hat man es ein bisschen mit einer Story ganz gut abgedeckt, aber auch so Sachen wie die Dudleys, die wurden dann halt wieder zum Tech-Team. Obwohl man halt wusste, okay, die waren es doch eigentlich bei SmackDown. Was macht das jetzt so für einen Sinn? Ne?
Ja.
Die hatten dann ihre Reunion da bei der Survivor Series 2002. Ja, hin und wieder Sachen gewesen, wofür die WWE bekannt ist, die sich dann auch dann wieder spricht. Ein anderes interessantes Thema war ja zu der damaligen Zeit halt, dass man ja nur einen Weltchampion hatte und dann nicht wusste, okay, wo setzen wir jetzt diesen Weltchampion halt an, ne? Bevor man sich dazu entschieden hat, war noch The Rock der WWE-Champion und natürlich als das phänomenalste, ja, Rookie-Year, Neuling-Year, Neuling-Jahr, Brock Lesnar ihn dann abgelöst hat, also dann als Champion. Und da gab es halt auch noch eine kleine Storyline zwischen Stephanie McMahon und Eric Bischoff, der ja damals dann erschreckenderweise von vielen dann zum GM erkürt wurde von Vince McMahon. Die beiden Feinde in den 90ern sind auf einmal, ja, Partner.
Krasser Moment auf jeden Fall auch.
Ja, krasser Geschichte. Krasser Moment, genau. Also liebe Zuhörer, wenn ihr diesen Moment nochmal erleben wollt, dann geht auf die 15., also auf die Raw-Folge vom 15. Juli 2002, wo das Ganze halt passiert, auch unter anderem mit einer Promo von Eric Bischoff. Und ja, Eric verlor damit, oder in dieser Storyline verlor er Brock Lesnar, kann man halt sagen, der dann halt zu SmackDown gewechselt ist und exklusiv dann halt dort auftreten würde. Hat er natürlich dann, ja, The Rock besiegt beim SummerSlam und ja, hat dann dort eine Ära begonnen, die ja, für die er heute noch bekannt ist oder gefeiert wird, von vielen oder in Erinnerung, positive Erinnerung von vielen geblieben ist. Heutzutage ist er ja nicht mehr so positiv bei vielen. Und ja, dann bei Raw war dann halt die Frage, ne, so, wie machen wir da jetzt weiter? Ne? Hat man sich ja wieder kurzfristig dazu entschieden, den World Heavyweight-Titel, den sie eigentlich bei WrestleMania ja, in wieder eingießen wollten, hat man sich dann dazu wieder entschieden, okay, wir holen den mal wieder raus, ne, den World Heavyweight-Titel. Und geben wir doch einfach mal den Schwiegersohn vom Chef einfach mal so, ohne irgendwie wirklichen Kampf darum, wirklichen Wettstreit darum, wer gewinnen könnte. Und da hat man sich einfach dazu entschieden, dass es Triple H sein soll. Die eigentliche Idee war eigentlich, dass man mit zwei komplett neuen Wrestler eine Ära startet, die recht frisch darin sind. Brock Lesnar für SmackDown und RVD war für Raw geplant. Aber natürlich, ja, mir wundert es, dass dann Triple H es sein sollte. Und damit fing so langsam an, dass sich natürlich Brian Gewirtz für Raw da mit seinem Team sich ja auf den Weg machte, ja, Shows zu gestalten, die dann wirklich für die Zuschauer interessant sein sollten. Und dann auf der anderen Seite natürlich Paul Heyman auf oder bei SmackDown. Und ich würde jetzt sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, aber vielleicht wirst du mir da auch zustimmen. Paul Heyman hat das halt viel besser hinbekommen, ne? Also die bekannten SmackDown 6, worüber immer wieder geredet wird, die phänomenale Cruiserweight Division, dann die Main Event Szene, die sehr durchschaubar war, wenig Topstars, aber trotzdem hat man das gut hinbekommen. Mhm. Man hatte dann irgendwie von den Topstars hatte man Kurt Angle, Brock Lesnar, The Big Show hat man wieder geschafft, da reinzubringen, der dann irgendwie in dieser Zeit so die totale Witzfigur war. Undertaker und dann immer noch Wrestler, die so ein bisschen immer so dran geschnuppert haben, wie ein Eddie, wie ein Chris Benoit, John Cena. Und man hat natürlich dann nochmal wieder neue Stars oder beziehungsweise neue, ja, wie soll ich sagen, Rookies reingebracht, die natürlich aus der bekannten Schule der OVW bekannt waren, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Lösung auch immer wieder gewesen, dass man sich halt sein eigenes Developmental damit so aufgebaut hat, ne? Das ist natürlich erheblich dann auch für die ja, nähere Zukunft und auch spätere Zukunft, wie es denn herausstellen sollte, sehr wichtig gewesen, ne? Wenn man dann sieht, wie lange sich dann halt eben Leute wie Cena, Batista, Orton und wie sie nicht alle hießen oder heißen, ne, bis heute dann ja teilweise dann wirklich halten. Gerade halt in Bezug auch auf Orton natürlich, ne, immer wieder neue geile Zeiten da so erlebt, auch bis in die heutige Ära so hinein.
Richtig, ja.
Und ja, da kann man die auf jeden Fall, also für einige Sachen, die so WWE über diese Jahre da gemacht hat, kann man die wirklich nur loben.
Ja.
Und dieser Aufbau, der da halt geliefert wurde, ja, wie gesagt, wirklich top. Und ebenso top, um dir da dann wirklich auch zuzustimmen, wirklich dieses Writing, also die Storylines, das ganze Booking da bei SmackDown, da hat Paul Heyman wirklich gut aufgetrumpft, meiner Meinung nach. Und ja, das war halt auch immer so eine richtig gute Mischung, was dann ja auch teilweise, um es jetzt auch nochmal wieder, vielleicht für den einen oder anderen Hörer, so mit dem heutzutage so zu verbinden, ne, ist ja auch immer wieder einige, die Shows oder auch Pay-Per-Views zumindest von NXT mehr feiern als beispielsweise von Raw oder auch SmackDown, wenn die auch teilweise dann ja mal natürlich jetzt die Pay-Per-Views mehr oder weniger zusammen haben wieder. So fand ich das ein bisschen auch vergleichbar, also damit, dass halt irgendwie bei Raw war halt so diese, ja, der Fokus mehr auf dieser Entertainment-Seite auch sozusagen gelegt, dass man da halt, ja, diese Sachen, die so ein bisschen edgy waren, ne, also Comedy-Sachen und halt viele Promos. Natürlich gab es das vielleicht auch großartige Promos, und das will ich jetzt gar nicht anders darstellen. Da gab es auch sehr viele, die das sehr, sehr gut beherrscht haben. Aber da war es dann halt eher auf dem, ja, das waren so ernste Promos, sage ich jetzt mal. Und mehr die Entertaining-Side so bei Raw. Und zudem natürlich bei SmackDown haben die Jungs auch wirklich richtig schöne Zeiten bekommen, dann immer ihre Matches da auch rauszuhauen, wo man sich dann so gesagt hat, jetzt als Beispiel, ne, das hat man dann auch von dem Brian Gewirtz mal dann gehört, da hatte natürlich in dem Sinne vielleicht, also ja, ein oder andere mag es ein bisschen als eine Ausrede sehen, ne? Aber da hat er natürlich auch Paul Heyman dann ein kleines bisschen leichter, das Woche für Woche, ne, wenn man sich dann sagt, okay, hier, Ray gegen Kurt Angle, ihr geht da raus, ihr kriegt 2 bis 3 Segmente sozusagen, und dann ist ein Drittel der Show einfach schon so fertig gebookt, dadurch, dass die halt da so ein langes Match bekommen haben. Ja. Das dann halt natürlich sehr sehenswert für die Crowd und natürlich auch schön für die beiden dann war. Und ja, somit konnte er sich dann halt den Rest der Show widmen. Deswegen konnte da auch unserer Meinung nach, ne, die Qualität dann sehr gut ansteigen. Und das schlug sich dann ja auch in den Ratings damals dann nieder, dass dann halt SmackDown über mehrere Wochen auch Raw wirklich, ja, wie Paul es sich gewünscht hatte, seine Bitch gemacht hat, sozusagen.
Ja, richtig. Sehr gute Arbeit. Also ich fand auch bis vor kurzem, wo er auch wieder der, sag ich mal, der Boss des Creative Teams bei Raw war, auch sehr interessant. Also ich fand die Shows da so interessant gestaltet, dass ich damals für diese Zeit wirklich Raw dann verfolgt habe, obwohl ich vorher Raw schon so lange nicht mehr verfolgt habe. Also nicht mehr wirklich so mit kompletten Dasein. Da hat das wirklich auch geschafft, dass ich mich auch dann irgendwie Wrestler interessant finden konnte, die ich ja in der heutigen Zeit nicht so wirklich interessant finde. Und damals hat er es schon hinbekommen und einen Grundstein dafür gelegt. Abschließend würde ich da dich noch fragen, was meinst du, wer, natürlich, wir haben gerade erwähnt, John Cena, ne, natürlich aus von dieser Ära sehr profitiert. Ne? Mhm. Aber was meinst du, wer hat am meisten von dem Brandsplit profitiert? Welcher Wrestler? Wer kommt dir da so in den Sinn?
Also, im Großen und Ganzen, so, vielleicht, wie ich ja auch schon kurz erwähnt hatte, nicht ganz zu Anfang, ne, aber halt, man kann dann auch schon so sagen, jemand wie Eddie kommt mir da auch so in den Sinn, ne, halt, wie gesagt, zu Anfang erstmal dann bei Raw, vielleicht noch ein bisschen weniger, ne, aber halt spätestens nach dem Trade, wo er dann so zu SmackDown gekommen ist und da halt auch so, ja, brillieren konnte, sein können, auch zeigen durfte, ne, halt eben auch, was dann die Matchlängen auch so angeht und dann eben in den Promos und ja, im Großen und Ganzen. Ne, natürlich habe ich da so ein bisschen, also man ist ja so ein bisschen vorgenommen, geht man da so rein, was natürlich auch einer meiner Lieblinge so of all time sozusagen ist. Yeah. Aber umso glücklicher macht mich das dann natürlich, ne, dass dann halt er von der Zeit dann auch profitieren konnte. Und durch den, ja, Brandsplit, man weiß halt nicht, vielleicht wäre es auch, also vielleicht hätte es ja einen ähnlichen Verlauf genommen, wenn es bei einem großen Kader geblieben wäre, ne, aber das hätte auch genauso gut ganz anders ausgehen können, so wie du schon auch gesagt hast oder wie wir beide schon angesprochen haben, wie es immer sehr schnell in dem Business geht, ne, dass es dann vielleicht eines Tages gießen hätte, so, hey Eddie, irgendwie haben wir zurzeit nichts für dich, so, tut uns leid, aber ne, best of luck in your future endeavors, wie es immer so schön von WWE-Seiten heißt, also, so viel Glück in deinen zukünftigen Aktivitäten, yeah, quasi. Und ja, das wäre natürlich wirklich ja, eine Tragödie gewesen, sozusagen, wenn das dann so nicht nur mit ihm, sondern mit anderen hätte das dann genauso gut passieren können, wenn es dann vielleicht weniger TV-Zeit gegeben hat, bevor es dann eben zu der Ruthless Aggression Ära, zu diesem Draft, zu dem Brand Split oder Brand Extension, wie es ja offiziell dann von Vince genannt wurde, kam. Ja, also generell kann man, glaube ich, sagen, der Großteil halt des Rosters, des Kaders, hat profitiert. Das ist ziemlich schwierig, da so einzelne Personen rauszufiltern, würde ich jetzt sagen. Aber natürlich gebe ich die Frage auch gerne an dich zurück, falls du da gerade einen Einfall hast. Das sagt mir dein Gesichtsausdruck gerade.
Ja, ich mir ist das während der Recherche aufgefallen. Damals zu der Zeit vor Ruthless Aggression hat er schon sehr profitiert. Also hatte schon eine Marke gesetzt und war auch ein sehr großer Liebling von Vince. Aber in dieser Zeit hat es nochmal dann geschafft, ihn komplett ja, auf ins Rampenlicht zu schießen. Und das war meiner Meinung nach Kurt Angle, der es dann halt ab dem Brandsplit geschafft hat, dann komplett sich der zu zeigen, der er ist. Mhm. Er war natürlich die Jahre davor, war er halt so dieser, wie sagt man, Lackey von Vince, ne? Also dieser Liebling dann auch und dann auch immer, der auch mal auf Vince Seite war. Gerade bei dieser Brand, bei dieser WCW-Invasion, da hat er sich erstmal gegen WWE gestellt, das war aber nur ein Plan und der war eigentlich nur auf Vinces Seite und ja, erst so beim Brandsplit hat es dann komplett geschafft zu zeigen, ich bin hier der Olympic Hero, der Olympionique und der richtige Ringer und hat es dann auch dann halt geschafft, eine gute Rivalität noch rauszuhauen mit Brock Lesnar natürlich, ne, mit Eddie Guerrero. Natürlich, von den Matches brauchen wir gar nicht zu reden. Und Ja, also ich würde da schon sagen, so Kurt Angle ist so einer der auffälligsten gewesen. Aber natürlich, klar, was du gerade gesagt hast, ne, Eddie, Ray, die Neulinge kann man jetzt halt von Brandsfield ja nicht dazu zählen, weil klar haben die auch profitiert, aber die waren halt komplett neu.
Ja, der ganz neue Wind, der reinkam.
Genau, richtig. Natürlich auch für gewisse Leute, die vorher halt in der Tag Team Division unterwegs waren, wie zum Beispiel ein Matt oder ein Jeff, die waren ja auch erstmal, Jeff war bei Raw und Matt bei SmackDown. Was ja auch irgendwie Vince Idee war, ne? Also er hat irgendwie da komplett diese ganzen bekannten Tag Teams hat er alle gesplittet, ne? Auch die APA, Farouk bei SmackDown und JBL bei Raw. Also irgendwie da hat das ein bisschen übertrieben.
Ja, also man hätte dann nicht unbedingt zugleich jedes von diesen Teams so splitten müssen. Genau. Also mit einem Team so als Test sozusagen. Oder genau. Mit den Hardys hätte dann schon auch gut funktioniert.
Ja.
Ne, dann hätte ich da auch gar nichts gegen gesagt. Aber beispielsweise, ja. Wie ich ja schon vorhin bei den Diskussionen mit den Dudleys da gesagt habe.
Genau.
Also das, ja, ein bisschen Matsch.
Richtig, genau. Und damit, liebe Zuhörer, sind wir am Ende der Folge angelangt zum Thema Ruthless Aggression und der Anfang bzw. die Entstehung dieser interessanten Zeit, sage ich mal, dieser Zeitepoche, die Vince McMahon dann nochmal geändert hat, nachdem es ja die erfolgreiche Attitude Era gab. Und ja, wir haben euch da einen Einblick wieder drauf gegeben, wie das Ganze halt dazu gekommen ist, beziehungsweise wie die Thematik damals war, wie das Ganze ja Backstage dann halt ablief unter den ganzen Wrestlern und ja, wie das Ganze dann am Anfang nach diesem Brand Split dann auch aussah. Und ja, es war interessant, also es ist ein interessantes Thema für mich, mal wieder eine sehr interessante Folge gewesen, darüber zu erzählen, einfach mal so sich darin zu versetzen, wie das halt damals in der Zeit war, was ablief, was abging, wie man darauf gekommen ist, was das für einen Erfolg denn im Nachhinein hatte und. Und ja, abschließend kann ich nur wieder sagen, wir freuen uns wieder auf eure Resonanzen, auf dass ihr uns dann auch gerne schreibt. Kevin, ich glaube, wir haben jetzt unsere Daten jetzt über die letzten Folgen nicht so herausgegeben. Vielleicht geben wir sie jetzt nochmal an, was zumindest Twitter angeht.
Genau, auf Twitter, wie immer zu finden, unter dem Ad Ruthless_POD, RuthlessPod. Für Ruthless Podcast natürlich. Das Profilbild, um als kleine Hilfe mal wieder. Genau dasselbe wie hier bei Spotify oder Anchor oder wo auch immer ihr die Folge gerade hört. Ist also leicht zu finden, das Profil. Da schreibt uns dann ganz gerne eure Meinung, vielleicht Fragen, Anregungen für zukünftige Folgen. Immer alles sehr willkommen. Ja, auch von meiner Seite nochmal kurz abschließend wieder sehr viel Spaß gemacht und auch wirklich ja immer wieder einfach schön in diese alten Zeiten hineinzuschlüpfen und das nochmal Revue passieren zu lassen und teilweise auch nochmal neue Sachen dann dazu zu lernen, die man vielleicht selber noch nicht so auf dem Schirm hatte, wenn man halt so ein bisschen die Recherche dann für unsere Folgen dann betreiben und dann halt auch nochmal das eine oder andere ja dazu lernen oder vielleicht auch etwaige Dinge, die man vielleicht vergessen hat. Ne? Für mich beispielsweise endlich die Frage geklärt, warum damals eben diese Big Names von der WCW nicht rübergekommen sind, eben diese ganze Vertragsgeschichte.
Hm.
Und ja, das alles hat natürlich die Ruthless Aggression Era mit beantwortet sozusagen und die Grundsteine für eine ziemlich goldene Zukunft, würde ich sagen, gelegt, was diese gesamte Ära angeht. Und auch in dem Sinne die Grundsteine für diesen Podcast, weil ohne Ruthless Aggression Era gäbe es auch keinen Ruthless Aggression Podcast. Und in diesem Sinne, Leute, hören wir uns nächste Woche wieder. Ganz im Sinne von der WWF damals, die dann zur WWE wurde, sage ich einfach nur, get the F out und wir hören uns nächste Woche.